als Kind, da habe ich an Mittwochabenden, an denen der FC Bayern in der Champions League gespielt hat, immer dafür gebetet. Und ich habe gebetet, lieber Gott, mach doch, dass Bayern gewinnt. Amen. Früher, da habe ich einfach für alles gebetet, für alles, alles, alles. Da war mir nichts zu schade, um dafür zu beten. Alles war ein Gebet wert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, nee, das ist doch doof. Ich bete doch nicht dafür, dass Bayern gewinnt, oder? Und irgendwann dachte ich aber wieder, doch, ich mache das wieder. Und zwar aus zwei Gründen. Sie haben gestern alle gesehen, es funktioniert. Ja, seit 9 Jahren bete ich wieder dafür, dass der FC Bayern gewinnt. Und sehen Sie da zum 9. Mal in Folge Deutscher Meister. Natürlich nicht, das Vaterunser hat mir das gelehrt. Für alles, alles, alles im Leben zu beten. Auch dafür, dass Bayern gewinnt. Ich lese aus der Bergpredigt aus Matthäus 6 ab Vers 5 vor. Da steht Folgendes. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Zuerst mal zur Mitte dieses Gebets. Das habe ich überschrieben oder das nenne ich: Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Wir sind im Zentrum der Bergpredigt, also da wird es wichtig. Und im Zentrum des Vaterunsers geht es darum: Unser tägliches Brot gib uns heute. Und danach vergib uns unsere Schuld. Also wir lernen ganz am Anfang, versuchen Sie nicht jemandem zu vergeben, wenn Sie nicht vorher gegessen haben. Ganz wichtig, wenn Sie hungrig sind, versuchen Sie es erst gar nicht. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Also zuerst geht es um die Bitte des Brotes, um das Existenzminimum, dass das irgendwie gesichert ist. Was ist das denn heutzutage? In diesen Tagen ist das vielleicht eher, vielleicht nicht so sehr das Brot, vielleicht eher die sozialen Kontakte. Die fehlen. Das scheint gerade so eine Form von Existenzminimum zu sein. Das wird ganz deutlich. Das ist wichtig für Ihr Leben und für mein Leben, für unser Leben. Und eine andere Sache, die auffällt: Unser tägliches Brot, das gib uns heute. Nicht irgendwann, nicht morgen, nicht für den Rest unseres Lebens, sondern heute. Also Gebet leitet und führt immer so ins Hier und Jetzt. Es geht immer darum, dass Gott jetzt gegenwärtig ist. Gott ist jetzt gegenwärtig und kümmert sich um unser Existenzminimum. Gott ist da. Und was machen wir denn im Hier und Jetzt, wenn wir beten? Im Gebet, da wird so manchmal die Banalität des Alltags, so ganz einfache Dinge vor Gott vorgetragen. Bitte, lieber Gott, mach doch, dass Bayern gewinnt. Und da wird so eine Banalität des Alltags, wird aus der Perspektive des Himmels betrachtet. Die wird so in ein anderes Licht gestellt. Wir sprechen unsere alltäglichen Bedürfnisse vor Gott aus. Unser täglich Brot gib uns heute, aber auch vergib uns doch in unseren Beziehungen. Ohne Beziehung kann ich und können Sie nicht leben. Und da braucht es immer wieder Vergebung. Aber auch dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das zoomt wieder so ein bisschen raus aus dem großen Ganzen. Da sind wir wieder weg von unserem täglichen Leben mehr und gewinnen wieder mehr einen Blick aufs Große und Ganze. Und hier sehen wir, Gebetsleben macht nicht so eine geistliche Parallelwelt auf. Auf der einen Seite, da wird gebetet und da ist alles fromme. Und auf der anderen Seite, da ist dann das normale Leben, da gehe ich dann zur Arbeit oder so, sondern das gehört in diesem Gebet zusammen, das ist ineinander verschränkt. Das lässt sich gar nicht voneinander trennen. Und deswegen ist entweder das ganze Leben ein Gebetsleben oder nichts. Oder andersrum gesagt, entweder ist das ganze Gebetsleben auf alles im Leben bezogen und alles gehört dazu oder nichts. Wer will denn entscheiden, was sonst dazugehört und was nicht? Und das Schöne an diesem Gebet ist doch, dieses Gebet, das fängt alles auf. Das fängt an beim Existenzminimum, bei unser tägliches Brot gib uns heute. Und das hört auf bei dein Reich komme. Es geht darum, dass das Reich Gottes kommt. Und das ist doch das Mindeste, was ein Mensch haben muss, das Brot. Aber auf der anderen Seite ist doch, dass das Reich Gottes kommt, das Größte, was sich ein Mensch vorstellen kann. Und alles andere, für das sie im Leben bitten könnten, gehört auf jeden Fall da irgendwie in die Mitte. Es gibt nichts Größeres auf der Welt, für das sie bitten könnten, außer dass das Reich Gottes kommt. Und es gibt aber doch auch nichts Geringeres, für das sie bitten könnten, als dass sie einfach ihr Existenzminimum haben. Darunter und darüber ist doch nichts denkbar und vorstellbar. Und das Vaterunser, das Gebet, das deckt alles im Leben ab. Alles gehört da rein. Was ist denn jetzt also Gebet? Ich habe mich dann als Kind irgendwann gefragt, wenn ich dafür bete, dass Bayern gewinnt, dann ist mir irgendwann aufgefallen, was ist denn, wenn jemand dafür betet, dass das andere Team gewinnt? Habe ich dann ein Problem? Oder hat Gott dann ein Problem? Muss der dann entscheiden, für wen beten mehr? Wer glaubt besser? Oder haben vielleicht die beiden Fußballteams ein Problem? Und dann habe ich das sogar noch weiter gedacht und mich gefragt, was ist denn jetzt, wenn das gegnerische Team verlieren würde und der andere Trainer, der verliert vielleicht dadurch seinen Job? Achtet Gott dann vielleicht eher auf diesen einen Menschen und sagt, ah, dem würde es sonst schlecht gehen, das Gebet erhöre ich jetzt nicht? Das sind eigentlich ganz simple Fragen, aber irgendwie auch schwierig, oder? Wie funktioniert denn jetzt Gebet? Und ich denke, Gebet ist ja keine Formel oder kein Zauberspruch, genauso wie die Bibel keine Formelsammlung ist. Gebet ist lebendige Beziehung. Und in einer lebendigen Beziehung, das kennen Sie, da passiert im Gespräch miteinander in beiden Personen irgendwie was. Also beim Gebet, wenn Sie beten, dann passiert auch etwas in Ihnen. Gott verändert was in Ihnen. Sie gewinnen vielleicht einfach eine andere Perspektive dadurch, dass Sie sagen, Sie nehmen so ein ganz banales Anliegen und Sie stellen das jetzt aber auch in die Perspektive Gottes. Ihre Wahrnehmung verändert sich vielleicht einfach. Denn Sie und ich, wir alle, wir sehen doch die Welt durch eine bestimmte Brille. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis sicherlich im Leben. Es gibt nicht einfach die Objektivität schlechthin, auf die wir alle irgendwie so zugreifen können, sondern wir sehen doch alle das Leben durch unsere Brille, durch unsere Wahrnehmung. Bevor wir einen Satz über irgendetwas sagen können, da ist es doch sicher so, dass diese Beobachtung, die wir gemacht haben, schon längst durch unsere Raster und durch unsere Brille und durch unsere Färbung so durchgegangen sind. Deswegen ist dieser Satz, also objektiv betrachtet ist es ja so, immer falsch. Nee, dieser Satz müsste lauten, also subjektiv betrachtet ist das ja so, für mich ist es so. Die klassische alltägliche Bemerkung dazu ist immer die von dem Glas, das halb voll oder halb leer ist. Das Menschen ganz unterschiedlich wahrnehmen können. Deswegen ist die Frage, aus welcher Perspektive, aus welcher Sicht betrachten Sie denn Ihr Leben? Aus Ihrer eigenen, sicher? Sind Sie vielleicht geprägt von Ihrem Studium oder von Ihrer Ausbildung, die Sie absolviert haben? Und das führt dazu, dass Sie die Welt ein bisschen anders betrachten. Sind Sie vielleicht geprägt von einem bestimmten Menschen, mit dem Sie viel Zeit verbringen, der eine ganz bestimmte Sicht auf die Welt hat? Das prägt sicher, wie Sie die Welt sehen. Und dieses Gebet, das Vaterunser, stellt die Frage, oder sehen Sie und ich das Leben vielleicht aus der Perspektive des Himmels, aus der Perspektive Gottes? Aus der Perspektive, dass da noch einer ist, der viel mehr Macht hat als Sie und ich. Also Gebet und Beten, das ist etwas, das Sie und ich tun, das könnte so zu meiner ganzen Lebenshaltung werden. Das sind nicht vielleicht nur ein paar Minuten am Tag, aber es könnte so dieser Gedanke sein, Gott ist doch immer dabei. Diese himmlische Perspektive, die scheint auf mein ganzes Leben. Wir sprechen den Himmlischen an, Vater unser im Himmel, und erzählen ihn von dem, was so auf der Erde vor sich geht. Und beten heißt dann zu wollen, dass mit meinem irdischen kleinen Dasein schon irgendwas Himmlisches passiert in manchen Momenten. Was ist denn dieses Himmlische? Nach unserem Brot geht es um unsere Schuld. Mit meiner Schuld und mit ihrer Schuld, damit müsste was Himmlisches passieren am besten. Das wäre gut für unser Leben. Vergib uns unsere Schuld. Und wenn jetzt auf unser kleines irdisches Leben schon was Himmlisches fallen würde und scheinen würde, wenn dieser himmlische Gott, dieser himmlische Vater in unserem Leben handeln würde, dann müsste der uns doch vergeben. Das würde uns helfen. Einerseits gibt er uns das Existenzielle heute und auf der anderen Seite geht es darum, dass wir, dass Sie und ich, das gestern Gewesene, was uns vielleicht noch nachhängt, dass wir das nicht nachtragen. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und gleichzeitig hoffen wir, dass das Reich Gottes, dass die Vergebung Gottes, dass die schon anbricht. Also Gebet bedeutet das Gute und das Schlechte, so wie Mose das tut, im Hier und Jetzt mit Gott zu besprechen und zu hoffen, dass auch vor allen Dingen dann, wenn eine Situation mal ausweglos ist, dass da schon so eine himmlische Perspektive drauf fällt. Das ist doch das, was Mose macht. Denken Sie an den Lesungstext. Das Volk, das baut ein goldenes Kalb, das badet förmlich in Schuld und Mose versucht jetzt im Gespräch mit dem lebendigen Gott irgendwie eine andere Perspektive auf das Volk zu gewinnen. Der wünscht sich sowohl, dass Gott eine andere Perspektive auf das Volk gewinnt, dass Gott sagt, ich vergebe denen. Und Mose sucht da sicherlich irgendwie nach Hoffnung. Das ist für den der letzte Strohhalm, an den er sich klammert, Gott. Der hofft, dass durch Gott dieses Volk doch wieder ein Stück weit Hoffnung zurückgewinnt. Und was Mose dazu macht, er stellt das, was passiert ist, auch ganz unbeschönigt in die Perspektive Gottes. Der ist ehrlich. Und wie das ausgeht, da komme ich später nochmal drauf zurück. Mose lebt aber mit dieser Haltung und der Einstellung, nur der Himmel auf Erden könnte hier noch helfen. Und deswegen ist Gebet auch so etwas in der eigenen Wahrnehmung, da sind wir noch, wie so ein Vorher-Nachher-Bild. Kennen Sie so Vorher-Nachher-Bilder, mit denen immer Werbung gemacht wird? Wenn Sie dies oder das oder jenes kaufen, dann ist eigentlich alles besser. Ist immer die Botschaft von diesen Vorher-Nachher-Bildern. Vor dem Vater unser steht ein Satz, der sagt, Gott weiß doch schon längst alles, was ihr wollt und um was ihr bitten werdet. Gott weiß es doch schon. Wieso sollten wir es ihm denn dann noch sagen? Gebet ist kein Informationsaustausch. Ich muss Gott keinen Bericht darüber abgeben, was auf der Erde irgendwie passiert. Aber es ist viel eher so der ehrliche Austausch über so zwei Standpunkte. Wie mit Mose und Gott. Zwei Lebendige tauschen sich miteinander aus. Also Gebet ist lebendiges Gespräch und das kann die Perspektive ändern, die eigene Perspektive von Hoffnungslosigkeit zu Hoffnung, von Unglaube zu Glaube. Woher kommt Gebet? Gebet kommt sicher aus einer gewissen Sehnsucht heraus, aus der Erfahrung, dieses Leben ist eben noch nicht der Himmel auf Erden. Dieses Leben ist auf der Erde. Und da passieren Fehler. Und diese Fehler, denen wohnt eine Chance in unserem Glaubensleben. Immer wenn wir, wenn Sie und ich Fehler machen, dann kann das doch so eine Art Sehnsucht wecken nach Gott, oder? Das kann doch so eine Sehnsucht wecken nach dem Himmel, zu sagen, ich wünschte, es wäre anders. Ich wünschte, ich könnte vergeben. Ich wünschte, Menschen könnten mir vergeben. Das weckt doch eine Sehnsucht nach Gott. Und deswegen kann es in diesem Leben hier als Christ nicht um Fehlerlosigkeit gehen, sondern es geht immer um das Bewusstsein vielleicht der eigenen Fehler und die im Gespräch mit Gott zu halten, im Gespräch mit dem Lebendigen zu sein. Gebet weckt Sehnsucht. Und wonach? Nach einer besseren Welt, nach Vergebung. Die letzten beiden Verse, vielleicht sind Sie da auch drüber gestolpert, die letzten beiden Verse in diesem Predigtext lauten, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Das ist ganz schön hart, oder? Da wird jetzt hier eine Bedingung aufgestellt dafür, dass Sie und ich Vergebung bei Gott erfahren? Wenn Gott doch der himmlische Vater ist, der bedingungslos liebt und vergibt? Eigentlich nicht, oder? Gott hat mir doch vergeben. Vielleicht ist mit diesen Versen ja Folgendes gemeint. Immer dann, wenn Sie und ich vergeben oder Vergebung erfahren, dann verwirklicht sich ein Stück weit das, was der Himmel auf Erden ist. Dann kommt das Reich Gottes, dann verwirklicht sich diese Bitte, dein Reich komme. Gebet zu Gott, das ist ja Beziehung und diese Beziehung ist ja überhaupt nur deswegen möglich, weil Gott uns vergeben hat. Und der Sinn dieser Verse ist vielleicht der, wer meint, mit Gott in einer Beziehung zu leben, aber nicht bereit ist, seinem Nächsten zu vergeben, der oder die hat noch nie wirklich erfahren, was eigentlich Vergebung ist. Wer wirklich Vergebung bei Gott erfahren hat, der oder die möchte auch vergeben. Und wer nicht vergeben will, der will doch auch gar nicht, dass sich das Reich Gottes durchsetzt. Denn das ist doch die Mitte und der Sinn des Reiches Gottes, dass vergeben wird, dass Vergebung herrscht und nicht Rache oder Schuld. Und der Himmel auf Erden kann nur da sein, wo Vergebung ist. Und da, wo nicht Vergebung ist, da ist Gott auch nicht. Da ist nicht der Himmel auf Erden. Da, wo Menschen einander nicht vergeben oder Vergebung erfahren, das ist die Hölle. Und zwar nicht nur sprichwörtlich. Das ist das Ergebnis der Gottesferne. Ein Leben in Gottesferne ist eins ohne Vergebung. Und vielleicht müssen wir bei diesen Versen noch ein Stück mehr zwischen den Zeilen lesen. Vielleicht ist auch Folgendes gemeint. Es gibt ja nicht nur Vergebung und Nichtvergebung. Es gibt doch auch was dazwischen. Es gibt doch mehr Grautöne im Leben, oder? Und so Abstufungen. Ich kenne das zumindest so. Und vielleicht kennen Sie das, dass Sie irgendwie die Bereitschaft zur Vergebung haben, dass Sie gerne vergeben wollen, aber irgendwie können Sie nicht. Aber schon das allein ist doch ein ausgesprochen himmlischer Gedanke. Eine Welt, in der Menschen vergeben wollen. Das wäre doch der Himmel. Aber Sie und ich, wir sind nicht Jesus. Wir können das nicht aus uns schaffen, allen Menschen zu vergeben. Das wird nicht funktionieren. Das ist eine Überforderung. Aber vielleicht entdecken wir in uns, in unserem Leben mit Jesus, sowas wie den Willen dazu. Wenigstens den Willen, anderen vergeben zu wollen. Das wäre doch was Himmlisches. Und deswegen, da wo Gott präsent ist, da wo Gott da ist, da ist auch Vergebung oder zumindest der Wille dazu. In dem Moment, in dem Jesus stirbt, da reißt doch dieser Vorhang ab zum Allerheiligsten. Das ist der Moment, seitdem Jesus, Gott, durch seinen Geist in uns präsent ist und lebendig ist, gegenwärtig ist. Und seitdem ist ein gemeinsamer Weg möglich. Und seitdem erleben wir Vergebung. Und ein Leben als Christ bedeutet, dass wenigstens dieser Wille zur Vergebung, dass der wächst und gedeiht. Dass aber in dieser Welt auch nach geschehener Vergebung ein Lebensweg wieder auseinandergehen kann, das zeigt ja, das hier ist doch noch die Erde und nicht der Himmel. Aber Gebet ist die Suche danach und die Bitte danach, dass sich doch das Reich Gottes, dass sich doch der Himmel auf Erden verwirklichen möge. Deswegen, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Und was hat das für eine positive Auswirkung auf unser Leben, wenn vergeben wird, wenn Schuld auch gesehen wird und erkannt wird und bekannt wird? Das ist die Chance dafür, dass Beziehungen wieder gelingen können, dass sich so ein bisschen die Luft wieder reinigt. Und das macht frei, so zu sein, wie ich bin. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, aber ich kenne das. Wer in einer Beziehung mal einen Fehler begangen hat, der vielleicht sehr, sehr hart bestraft wurde in der Beziehung. Vielleicht, weil die andere Person sehr, sehr böse auf sie war. Und immer wieder, wenn sie vielleicht ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen, dann werden sie ignoriert von der anderen Person oder diese andere Person wird wütend und sie verstehen das gar nicht so, warum das passiert. Dann könnte es passieren, dass ein Mensch anfängt, aus Angst vor dieser Strafe zu versuchen, nicht mehr so zu handeln. Sie versuchen aufzuhören, so zu sein, weil sie wissen genau, oh, wenn ich mich so verhalte, dann werde ich bestraft. Ich habe Angst davor, bestraft zu werden. Und wenn das immer öfter passiert, dann könnte es passieren, dass sie anfangen, dieses Verhalten zu verstecken, diese eine Handlung zu vermeiden. Statt einfach angenommen zu sein in einer Beziehung, versuchen sie vielleicht einer oder eine zu sein, die angenommen wird. indem sie sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise eben nicht mehr verhalten. Und das wäre Angst. Und diese Angst davor, einen Fehler zu machen, die macht unfrei. Die macht unfrei. Da kann ich nicht mehr sein, wer ich eigentlich bin. Das führt zu so einer Lähmung. Und Menschen trauen sich nicht mehr, sie selbst zu sein. Das ist ein ganz anstrengender Zustand. Und der tritt da ein, wo keine Vergebung herrscht. Wo keine Vergebung herrscht. Und deswegen dieser Moment, in dem Menschen sich vergeben, das ist auch dieser Moment, in dem Menschen wieder sie selbst sein können. In dem Menschen nicht mehr mit Angst leben müssen. Angst davor, einen bestimmten Fehler nicht mehr zu machen. Und das geschieht im Himmel. Im Himmel, da erfahren sie andere, bei Gott, bei unserem Vater im Himmel. Deswegen hören sie davon, dass Glaube an Jesus frei macht. Der macht frei, weil sie in Beziehung zu einem Lebendigen sind, der sie nicht für irgendwas anklagt, der nach keinem Verhalten auf der Welt zu ihnen sagt, so nicht mehr. Niemals. Und deswegen macht Beziehung zu Jesus frei. Da ist keine Angst mehr. Wo Liebe ist, ist keine Angst. Also wenn einer Beziehung in dieser Welt Vergebung fehlt, dann fehlt dieser Beziehung nicht irgendwie so ein Teil, wie so ein Hobby oder sowas, dann fehlt der Beziehung der Himmel auf Erden. Dann ist da noch nicht das Reich Gottes angebrochen. Aber da, wo in einer Beziehung Vergebung geschieht, da bricht das Reich Gottes an in dieser Welt. Wenn sie Vergebung erfahren und erleben oder jemandem vergeben können, dann kommt das Reich Gottes in dieser Welt. Dann hat Gott ihnen die Kraft dazu geschenkt, zu vergeben. Das führt zu einem Leben, in dem Menschen frei sein können, in dem Menschen keine Angst haben müssen. Reich Gottes ist dort, wo Menschen vergeben. Das ist das Zentrum dieses Gebets. Mitten in der Bergpredigt steht das: Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich greife nochmal einen Gedanken vom Anfang auf. Das Vaterunser hat im Zentrum zwei Dinge: Essen und Vergebung. Das Mindeste, was ein Mensch braucht in dieser Welt, und das größte Geschenk, das ein Mensch in dieser Welt kriegen kann: Vergebung. Darum geht es im Gebet. Das alles kriegen wir bei Gott. Das Mindeste, was wir brauchen, und das Größte, was wir in diesem Leben erleben können. Und Leben als Christ bedeutet, von diesem Größten, das wir bekommen haben, was weiterzugeben. Weil wir immer mehr erkennen, es gibt nichts in dieser Welt, was größer sein könnte als Vergebung, die ich von Jesus kriege. Wie können wir das schaffen, diese Vergebung weiterzugeben, davon was ganz praktisch in unserem Alltag zu haben? Vergib uns unsere Schuld, das ist schnell und leicht gesagt. Und das heißt, du bist okay in den Augen Jesu. Die Herausforderung ist doch vielleicht die, zumindest kenne ich das, das für mich selbst anzunehmen, dass mir vergeben ist. Ist das nicht meistens am schwersten, sich selbst zu vergeben in dieser Welt? Kann das nicht eine ganz schöne Herausforderung sein? Weil Gott ist ja nicht so ein Automat, in den Sie und ich Schuld reinwerfen und dann verschwindet die. Schuld und Erlebnisse und Erfahrungen, die bleiben ja da, mindestens mal in Ihrer und in meiner Erinnerung. Es gibt Dinge, die kommen da immer wieder so hoch, die ploppen da so auf. Die kommen irgendwie wieder. Und Gott hat vorgemacht, Jesus hat vorgemacht, Vergebung, der Umgang mit Vergebung und Schuld, der kann wehtun und der wird wehtun. Das ist ein anstrengender Weg, das aufzuarbeiten. Aber darin steckt die Möglichkeit, dass sie wieder anfangen können, in Beziehung zu leben und Lebensentscheidungen zu treffen, die nicht mehr von Schuld und Verletzungen geprägt sind. Denn Sie und ich, wir entscheiden doch anders, wenn wir verletzt sind, oder? Entscheidungen fallen anders aus, wenn ich wütend bin, wenn ich mich schuldig fühle, wenn ich mich vielleicht wertlos fühle, wenn ich denke, wie soll mich denn jemand lieb haben? Dann entscheide ich anders. Und deswegen liegt in diesem Leben mit Jesus die Chance, einen Weg zu gehen, der vielleicht schmerzhaft ist, aber an dessen Ende ich sagen kann, ich bin okay und so kann ich mein Leben leben. Gebetsleben bedeutet auch, dass die Perspektive Gottes, die Perspektive des Himmels zuerst mal auf mein Leben fällt, auf ihr Leben, auf dein Leben. Das letzte Wort über ihr Leben, das wird nicht auf der Erde gesprochen, das ist im Himmel gesprochen. Vergebung mit Gott Vergebung hat immer mit anderen zu tun und der erste andere, das sind sie, das bist du. Und wenn jetzt diese Gegenwart Gottes der Vergebung in unserem Leben sichtbar würde, dann würde das doch die Gegenwart Gottes in dieser Welt sichtbar machen wie nichts Zweites. Da würden doch Menschen fragen, warum vergibt dieser Mensch einfach? Warum trägt er nicht nach? Und das ist der Wille Gottes in dieser Welt, dass das Reich Gottes kommt und dass deswegen Vergebung kommt. Wie setzt sich dieser Wille Gottes durch? Als letzter Punkt. Beim Willen Gottes in unserem Leben geht es vielleicht weniger darum, was dieser Wille Gottes ist, den zu erkennen und zu sagen, das ist der, ich muss ihn jetzt umsetzen. Das wäre doch eine völlige Selbstüberschätzung. Der Wille Gottes ist doch kein Was und dann ergeht er an mich und dann muss ich den tun. Dann müsste ich ja tun, was nur Gott kann. Ich kann nicht den Willen Gottes durch irgendeine Handlung vollbringen. Beim Willen Gottes, da geht es doch eher um das Wie. Es gibt eine wunderbare Stelle im Neuen Testament, die deutlich macht, wie der Wille Gottes in unser Leben hineinwirkt. Denken Sie an diese Szene im Garten Gethsemane. Da ist Jesus am Beten und Jesus weiß, was auf ihn zukommt. Jesus weiß, was ihm blüht. Er weiß, er wird sterben. Und Jesus betet da, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich will das nicht. Jesus hat Angst. Jesus hat Angst davor, dass dieser Wille geschehen möge, weil er nicht die Kraft dazu hat. Und genau so geschieht der Wille Gottes. Nicht indem Jesus weiß, was zu tun ist und es tut, indem er betet, aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Und so setzt sich der Wille Gottes in dieser Welt durch. Nicht indem wir Kraft haben, indem sie Kraft haben, das Richtige zu tun, sondern indem sie keine Kraft haben. Und Gott sagen, ich habe keine Kraft. Aber dein Wille geschehe. Ehrlich mit Gott darum zu ringen, so wie Mose es tut. Nicht indem ich etwas tue, aber indem der Wille Gottes an mir geschieht. Der geschieht nicht durch meine Kraft, sondern durch mein Unvermögen, durch meine Schwachheit. Gebet ist nicht Demonstration der eigenen Stärke. Betet nicht wie die Heuchler an den Straßenecken, sondern ehrlich und ein Eingeständnis der eigenen Schwäche. Und wissen Sie, was das eigentlich Verrückte am Gebet ist? Gott lässt sich davon anrühren. Gott rührt das zutiefst im Inneren an, wenn Menschen ihm sagen, ich bin schwach. Gott lässt sich von der Schuld der Menschen anrühren. Mose fleht zu Gott in seiner Not und Gott will das Volk vernichten. Und am Ende reut es Gott und Gott ändert seine Meinung, weil Mose mit ihm redet. Gott lässt sich anrühren, nicht von Regeln, von der Stärke, die wir demonstrieren, sondern im Moment des größten Versagens des Volkes. Die werden von Gott rausgeführt aus Ägypten und dann sagen, wir bauen uns einen anderen Gott. Da lässt sich Gott von Menschen anrühren. Gott lässt sich von Menschen bewegen. Wenn wir beten, wenn wir ehrlich beten, dann bewegt das Gott. Gott lässt sich davon anrühren. Und das ist Liebe. Amen.